Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns noch einmal beten. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass wir das so aus Dankbarkeit und Überzeugung singen dürfen, wie es auch die Kinder fröhlich mitgesungen haben, Herr, dass wir zwar ohne dich in die Dunkelheit gehen, aber mit dir ins Licht. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt auch dein Licht leuchten lässt, wenn wir dein Wort studieren, Herr, dass wir dich darin sehen und unser Leben in deinem Licht. Herr, wir legen alles in deine Hände. Amen. Stellen wir uns folgende Szene vor. Staatsbesuch zur Zeit des Kalten Krieges, also damals, als es den Ostblock noch gab. Der deutsche Kanzler in einem kommunistischen Land, gut abgeschirmt von dessen Polizei, die nicht will, dass die Menschen an den Kanzler herankommen. Dichte Menschenmenge. Und plötzlich drängelt sich von hinten ein junger Mann nach vorne und ruft: Herr Kanzler, Herr Kanzler. Und die Wachleute wollen ihn abschirmen, wegdrängen. Und der Kanzler sagt sinngemäß: Lassen Sie ihn durch. Und der junge Mann schafft es noch, ihm einen Brief zuzustecken. Und er sagt: Ich kümmere mich drum. Mit dem Mut der Verzweiflung hat der junge Mann sich durchgekämpft gegen die Regeln der Wachthaber. Er wähnt seine einzige Chance. Das ist ihm das Risiko wert, vielleicht eingesperrt zu werden. Und vielleicht hat er nur diesen einen Versuch. Aber er muss es irgendwie schaffen. So ähnlich könnte die Stimmung in der Situation gewesen sein, in die uns der Evangelist Markus mit den heutigen Versen mit hineinnimmt. Markus 1, die Verse 40 bis 45. Sie haben das auch auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich, den Text. Der beginnt mit diesem kleinen Satz: Und es kam ein Aussätziger zu ihm. Eigentlich dürfte der gar nicht zu ihm durchkommen, weil es Aussätzigen strengstens verboten war, sich unter die Gesunden zu mischen. Die galten als unrein. Warum kommt der da überhaupt durch? Wer hat nicht aufgepasst? Wo ist die Security von Jesus? Mit dem Mut der Verzweiflung, notfalls mit Gewalt, durchbricht er den Ring der Ablehnung, nur um zu Jesus zu kommen. Und es kam ein Aussätziger zu ihm. Hinter diesem kleinen Satz, liebe Gemeinde, da steht eine lange, eine traurige, eine verzweifelte Geschichte. Eine Geschichte, die man im Tempo dieses ersten Kapitels, wir haben ja gemerkt, was das für ein Tempo hat, dieses erste Kapitel, wie eine Szene die andere ablöst. Eine Geschichte, die man im Tempo dieses ersten Kapitels so leicht überlesen kann. In diesen wenigen Versen heute Morgen stellt uns Markus ein unsägliches Bild des Elends und des Jammers vor Augen. Auch ein Bild der Hilflosigkeit. Und trotzdem ist da dieser Funke Hoffnung. Und das ist unser Thema heute Morgen: Wenn Jesus unser Elend sieht. Dieses Motto steht über dieser Predigt: Wenn Jesus unser Elend sieht, was passiert da eigentlich? Und was heißt unser Elend? Wenn wir hier miteinander diese Situation heute Morgen betrachten, und dann kommen ja auch noch die Hörer am Internet mit dazu, die wir auf diesem Weg auch mal wieder herzlich begrüßen, dann gehen wir ja von ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten da heran. Wenn Jesus unser Elend sieht, für einige ist das emotional ziemlich weit weg, weil sie momentan einfach so glücklich und dankbar und fröhlich sind und es sei ihnen von Herzen gegönnt. Und andere haben sofort einen Menschen aus ihrem Umfeld vor Augen, mit dem sie innerlich mitleiden. Und wenn sie Elend hören, denken sie sofort an den. Oder es kommen ihnen Bilder vor Augen aus einem Missionsbericht, den sie neulich gelesen haben, oder einem Bericht über die Christenverfolgung oder einer Dokumentation, die sie über YouTube an die sie über YouTube herangekommen sind. Und das verbinden sie mit Elend. Und wieder andere sehen sich vielleicht selbst, gerade in dieser Not des Aussätzigen, einfach weil sie selber gerade eine richtig schwere Zeit durchmachen. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er, Jesus, ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach, hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Diese Szene gehört noch zur ersten Phase des öffentlichen Wirkens Jesu in Galiläa. Wir erinnern uns, Verse 21 bis 34 hatten diesen zusammenhängenden Arbeitstag Jesu in Kapernaum beschrieben. Ab Vers 35 sahen wir dann, wie Jesus sich am nächsten Morgen zum Gebet an einen einsamen Ort zurückzieht. Und als die Jünger ihn dort finden, hat er seinen weiteren Weg geklärt. Da sagt der Herr ihm ganz deutlich, wie der Auftrag des Vaters für die nächsten Tage, möglicherweise für die nächsten Wochen und Monate aussehen wird. In den Versen 38 und 39 hatten wir das gelesen. Und er spricht zu ihnen, also zu den Jüngern, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Jetzt beginnt die Phase, die Jesus den Titel Wanderprediger eingetragen hat. Er zieht durch die Lande und predigt. Von Ort zu Ort, dort im Norden Israels, in Galiläa, vorzugsweise dient als Veranstaltungsort die Synagoge des jeweiligen Ortes. Das waren gewissermaßen kleine Filialen des Jerusalemer Tempels. Und worüber Jesus jeweils lehrt, haben wir in Markus 1, Vers 14 bis 15 gesehen und ausführlich durchgearbeitet. Er lehrt über das Reich Gottes, das in seiner Person gekommen ist. Jetzt ist Gott da, in der Person Jesu. Und es kommt jetzt für jeden darauf, in dieses Reich Gottes hineinzukommen, durch die Verbindung mit Jesus, Teil des Reiches Gottes selbst zu werden, zu dem alle diejenigen gehören, die an Jesus als ihren Retter glauben. Und dieser Mann, von dem wir hier lesen, der bekommt das mit, dass Jesus unterwegs ist. Wir kennen nicht seinen Namen, wir wissen nicht, an welchem Ort er zu Hause war, wie alt er war. Und dennoch genügt die Benennung seiner Krankheit, um eine Ahnung von seiner Not und Verzweiflung zu bekommen. Aussatz. Dieser Vorfall wird übrigens auch in Matthäus 8 und in Lukas 5 berichtet. Die Evangelisten ergänzen sich da wieder wunderbar. Und es gibt nur noch einen weiteren Aussatzfall, den das Neue Testament schildert, nämlich Lukas 12. Das sind diese 10 Aussätzigen, von denen nur einer zurückkommt, um sich zu bedanken. Das sind die einzigen Berichte zum Thema Aussatz in der Bibel. Das ist schon etwas sehr Spezielles, obwohl es sicherlich mehr aussätzigen Heilungen durch Jesus gab. Das griechische Wort für Aussätziger ist uns allen bekannt, Lepros. Daher kommt auch unser Begriff Lepra, dieser Krankheitsname. Wörtlich heißt das erstmal schuppig, uneben, rau. Der hebräische Gegenbegriff aus dem Alten Testament dazu ist Zaraat. Das wird auch meistens als Aussatz übersetzt im Alten Testament, aber da ist der Begriff breiter. Da kann er ganz unterschiedliche Formen von Hautkrankheiten umfassen. Ein Fall von Aussatz haben wir in unserer Lesung eben gehört. Miriam, als sie gegen ihren Bruder rebellierte und der Herr ein Zeichen setzte, indem er sie mit einem Aussatz befallen sein ließ für einige Tage. Oder denken wir an den aussätzigen syrischen General Naaman. Die schlimmste Form von Aussatz, das war offensichtlich nicht die, die Miriam oder Naaman hatten, ist das, was man heute als Hansensche Krankheit bezeichnet oder Morbus Hansen oder eben auch Lepra. Eine Infektion mit drastischen Folgen, im Gesicht oft erkennbar, entstellt, verstümmelte Hände, verstümmelte Füße. Das Nervensystem wird desensibilisiert. Einige Forscher, aber das ist nicht gesichert, vermuten die Herkunft in Ägypten. Man ging damals davon aus, dass das Ansteckendes verbreitet wird durch die Luft oder durch körperliche Berührung. Inzwischen weiß man, dass die Ansteckungsgefahr doch nicht so stark ist, dass schon viel passieren muss, bis einer sich da ansteckt. Die Symptome, Schwellungen im Gesicht und am Körper, Schwächung des Immunsystems, kann die inneren Organe befallen, dadurch weitere Krankheiten. Verfall der Knochen, ein dramatisches Krankheitsbild. Und im Alten Testament gab es ganz klare Anweisungen, wie mit diesem schweren Aussatz umzugehen sei. Das ist festgelegt in 3. Mose 13 und 14. Beim Erstverdacht musste das durch die Gesundheitspolizei überprüft werden. Das war ein Priester. Wenn der feststellte, ja, da wächst was, dann kam der Patient für 7 Tage in Quarantäne. Und dann wurde erneut hingeguckt. Und dann sagt man, okay, wir warten nochmal 7 Tage ab, wenn das weiter wächst oder ob das zum Stillstand kommt. Und dann nach 14 Tagen muss der Priester ein Urteil sprechen. Das ist eine ganz dramatische Situation, ein Nadelöhr, vor dem der Betroffene dann steht. Und entweder geht der Daumen runter oder er geht drauf. Je nachdem, ob der Ausschlag weiter gewachsen ist oder zum Stillstand gekommen. Und dann lautet die Diagnose entweder rein oder unrein. Und man kann sich vorstellen, welche Angst mit dem Warten auf die Entscheidung verbunden war, diese ungewisse Zukunftsperspektive und dann diese Aussicht der totalen sozialen Isolation, Quarantäne und niemand weiß, wann das wieder jemals geheilt werden kann. Es gab auch eine leichtere Form von Ausschlag, das wird dann in 3. Mose 13, Vers 12 bis 17 beschrieben, da wurde die ganze Haut nach und nach weiß mit Schuppen befallen und wenn die Krankheit dann am Abklingen war, durfte der Betroffene zurück in die Gemeinschaft. Aber bei der richtig schweren Krankheit, also bei der Hansenschen Krankheit, ging man davon aus, dass die nachhaltig andauern würde und dann waren auch die sozialen Folgen drastisch. 3. Mose 13, Vers 45 und 46 ist das beschrieben. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll in zerrissenen Kleidern einhergehen mit entblößtem Haupt und seine Lippen soll er verhüllen und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. 3. Mose 13, Vers 45 und 46. Das ist die Sicht. Und interessant, als Begründung wird im Alten Testament nicht Ansteckungsgefahr genannt, sondern Unreinheit. Das Problem ist also eher ein theologisches als ein medizinisches. Unreinheit. Und das hat eine starke symbolische Bedeutung, auf die kommt es hier an. Der heilige Gott kann keine Unreinheit in seinem Volk dulden, darum ging es. Und zum Zeichen dafür müssen die erkennbar Unreinen außerhalb bleiben. So wichtig ist Gott seine eigene Heiligkeit. So wichtig ist die Eindeutigkeit von Gottes Heiligkeit. Ganz wichtig, damit haben die Aussätzigen persönlich nicht ihr Heil verloren. Wenn sie Gott vertraut haben, haben sie nicht ihr Heil verloren, dadurch, dass sie aus dem Lager ausgeschlossen waren. Aber es ging um die Eindeutigkeit des Zeugnisses für Gottes Heiligkeit. Das Ganze hatte also mehr theologische als medizinische Gründe. Abstand halten von der Krankheit. Jegliche Unreinheit passt nicht zu der Heiligkeit Gottes. Und wir finden das ja auch wieder in Lukas 17, als diese 10 Aussätzigen Jesus von Ferne rufen. Das wird da extra betont. Lukas 17, Vers 12. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Die haben diesen Sicherheitsabstand eingehalten. Und sie haben gerufen, weil sie sich nicht getraut haben, so nah an Jesus ranzugehen, wie es der hier in seiner Verzweiflung in unserem Beispiel wagt. Also nochmal, dieser äußere Abstand sollte eine geistliche Wahrheit dokumentieren. Der heilige Gott kann nichts gemein haben mit jeglicher Form von Unreinheit und Sünde. Der Verlauf der Krankheit, erst Schmerzen, später dann zunehmend Taubheit, Zerstörung des Nervensystems. Und dadurch merkt der Kranke nicht, wie die Krankheit voranschreitet. Er schützt sich auch in der Regel nicht entsprechend. Es ist die Gefahr, dass er sich selbst verletzt, sein Hautgewebe, einfach weil das Warnsystem der Schmerzen nicht funktioniert. Es sind Fälle bekannt, wo Leute ins Holzkohlenfeuer gegriffen haben, um eine Kartoffel rauszuholen, weil sie keine Schmerzen empfunden haben. Aber natürlich hat es ihre Haut zerstört. Körperlich entstellt. Sie kennen diese typischen Lepra-Bilder. Sozial isoliert, außerhalb der Tempelgemeinschaft. Die durften nicht nach Jerusalem rein, geschweige denn in den Tempel. Auch in anderen Städten mussten sie teilweise vor dem Stadttor bleiben. Nochmal, medizinisch weiß man, dass bei der speziellen Lepra, ich habe mich dadurch einen Arzt informieren lassen, die Ansteckungsgefahr nur bei längerem und direkterem Kontakt mit verletzter Haut und Schleimhaut geschieht. Und dass es auch eine ziemlich lange Inkubationszeit gibt. Also es eine lange Zeit dauert, bis die Krankheit ausbricht. Das ist nicht das eigentliche Problem hier. Und interessanterweise, das habe ich dann erst noch mal rausgekriegt, nachdem der Mediziner mir diese Information gegeben hatte, warnt die Bibel auch nirgendwo vor Ansteckung im eigentlichen Sinne. Gott weiß natürlich, wie es um den körperlichen Zustand seiner Schöpfung bestellt ist. Und trotzdem mussten die Aussätzigen aus den genannten symbolischen Gründen um der Eindeutigkeit willen auf Abstand bleiben. So wichtig ist Gottes Heiligkeit. Nochmal, dass selbst jede symbolische Verunreinigung so weit wie möglich ausgeschlossen werden soll. Und auch das nochmal, der äußere Zustand hatte keinen Einfluss auf das Heil der Kranken. Wenn die glaubten, waren die gerettet. Aber Ansteckung hin und oder her, wenn man Morbus Hansen erstmal hatte, gab es so gut wie keine Aussicht auf Heilung. Und das ist die Situation in Vers 40. Und das alles steht hinter diesem kleinen Satz, der auf den ersten Blick so harmlos daherkommt. Und es kam ein Aussätziger zu ihm. Das steckt alles dahinter. Und der macht erstmal alles richtig. Er wirft sich mit seiner Not auf die einzige Hoffnung, die es gibt. Und man kann sich seine Notsituation gar nicht schlimm genug vorstellen. Und er weiß das. Und er drängt an Jesus heran. Er bat ihn. Er fiel vor ihm auf die Knie. Und er sprach zu ihm. Und da wird diese ganze Hochachtung und Ehrfurcht, die er vor Jesus hat, deutlich: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also ich stelle nicht deine Macht in Frage, mich zu reinigen. Wenn du willst, kannst du es tun. Er hat ja gesehen, was Jesus alles vollbringen konnte. Und nun vor dieser Folie, vor diesem düsteren Hintergrund, da lernen wir ganz viel über Jesus. Wenn Jesus unser Elend sieht, womit können wir dann rechnen? Wie wird Jesus reagieren, wenn wir mit unserem Elend zu ihm kommen? Und das Erste, was wir hier sehen, ist Mitleid. Das ist der erste Punkt, Mitleid. Das ist Vers 41. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Das ist das Erste, Mitleid. Wenn Jesus unser Elend sieht, dann sieht er es mit Mitleid. Ein Ausleger hat geschrieben, wir lernen hier mehr über Jesus als über die Lepra. Und wenn man die Zusammenhänge kennt, dann muss das Entsetzen der Umstehenden mit Händen zu greifen sein. Mensch, Jesus, der muss doch Abstand halten. Wir wissen nicht, wie viele dabei waren. Ob das eher in einem ruhigeren Raum passiert ist, diese Begegnung, oder auf dem Marktplatz, das steht hier nicht. Der muss doch Abstand halten. Lass ihn doch nicht an dich ran. Du verunreinigst dich doch religiös. Und wie reagiert Jesus? Er erbarmte sich. Und in dem griechischen Wort für Erbarmen steckt das Wort für Eingeweide drin. Splanchna steckt da drin. Also, und das meint hier das Innere, das Herz. Er erbarmte sich. Man kann auch übersetzen, er empfand tiefes Mitleid. Er wurde ergriffen von tiefem Mitleid. Das ist hier gemeint. Wir erinnern uns daran, wie Jesus dann später auf den Tod seines Freundes Lazarus reagierte. Da war das noch verständlich. Da war es sein Freund. Hier ist es ein Fremder. Mitleid. Es geht ihm in die Eingeweide. Und Mitleid, das ist so schön zu sehen. Das Mitleid Jesu bleibt nicht auf die Empfindung beschränkt, sondern es drückt sich in einer konkreten Handlung aus. Hier steht, er streckte die Hand aus und rührte ihn an. Das muss man sich klar machen, dieser hilflos ausgelieferte Mensch, der da in seiner ganzen Verwundbarkeit vor Jesus kniet, in seiner ganzen Hilflosigkeit und Erbarmungswürdigkeit. Und es greift einem schon ans Herz, wenn man sich diese Szene vor Augen führt. Das lag wahrscheinlich lange, lange zurück, seit der Diagnose, dass den mal jemand freundlich angerührt hatte. Dass dem mal jemand vielleicht auf die Schulter geklopft hatte oder ihm durchs Haar gestrichen hatte oder ihm nur die Hand gegeben hatte oder wie auch immer. Das hatte der lange nicht mehr erlebt, aber Jesus macht es. Und mit diesen zwei Verben zeigt Markus eindeutig, dass Jesus die Initiative ergreift. Das heißt, Jesus streckt von sich aus die Hand hin. Er geht auf ihn zu. Es ist nicht so, dass der gewissermaßen an ihn ran prallt und Jesus dann irgendwie zugreift oder so. Dann er streckt die Hand aus. Jesus guckt sich das Elend mit Mitleid an und er geht von sich aus auf diesen Mann zu und tut das, was man eigentlich nicht tun durfte. Er berührt ihn. War das nicht verboten im Alten Testament? Doch. Hören Sie mal dazu, was in 3. Mose 5, Vers 3 steht. Da wird über eine Situation gesprochen, wo jemand einen Unreinen berührt, ohne zu wissen, dass der unrein ist. Und schon das ist Schuld. Da steht in 3. Mose 5, Vers 3, wenn jemand die Unreinheit eines Menschen anrührt, irgendetwas von alledem, womit man sich verunreinigen kann, und es ist ihm verborgen gewesen, Aber er hat es nun erfahren und ist nun schuldig. Das heißt, er wusste nicht, dass der unrein ist und berührt den und ist trotzdem schuldig. Und Jesus weiß es, dass der unrein ist und berührt ihn trotzdem. Jesus hat es gewusst und Jesus hat es trotzdem gemacht. Warum kann Jesus das tun, ohne schuldig zu werden? Weil mit Jesus die total neue Zeit angebrochen ist. Verstehen Sie, hier sehen wir dieses dramatisch Neue. Jesus kann das, Jesus darf das. Aber warum darf er das? Nun, vorher war Berühren verboten wegen der symbolischen Wahrung von Gottes Heiligkeit. Und nicht einmal äußere Unreinheit hat einen Platz in Gottes Volk, hieß das. Vorher war Berühren verboten. Und nun kommt ja Jesus gerade deshalb. Warum kommt Jesus? Um Gottes Heiligkeit Genüge zu tun. Darum kommt er doch. Jesus wird das Problem endgültig lösen. Und von da an ist diese symbolische Regelung dann überflüssig. Weil Jesus das Problem mit Gottes Heiligkeit löst. Verstehen Sie? Und darum wird durch Jesus 3. Mose 13 erfüllt und nicht kritisiert. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus kommt, war das ja nötig, so zu verfahren. War es ja nötig, symbolisch Gottes Heiligkeit in dieser Weise zu verteidigen. Aber jetzt kommt Jesus und Jesus löst das Problem. Wie wird Jesus das lösen? Jesus wird der Heiligkeit des Vaters vollkommene Genüge tun. Wodurch? Dadurch, dass er am Kreuz stirbt und unsere Schuld sühnt. Dass er für alle Schuld bezahlt, die jemals vor ihm entstanden war und nach ihm entstehen würde. Und damit, und das ist jetzt ganz wichtig, überholt Jesus, damit übertrifft Jesus die symbolische Wahrung der Heiligkeit Gottes durch die reale Wahrung der Heiligkeit Gottes. Symbolische Wahrung der Heiligkeit Gottes bedeutete, Unreine müssen draußen bleiben. Und diese symbolische Wahrung wird jetzt übertroffen, wird jetzt überholt durch die reale Genugtuung für die Heiligkeit Gottes. Nämlich, dass die Schuld weggenommen wird. Dass sie gesühnt wird, dass für Gerechtigkeit gesorgt wird. Und das hatte ja Paulus in Römer 3, Vers 25 bis 26 beschrieben. Das haben wir damals ausführlich miteinander studiert, als wir den Römerbrief bearbeitet haben. Und ich erinnere nochmal an diese Verse, wo Paulus das sagt, an diesen Schlüsselabschnitt aus Römer 3, Vers 25. Gott hat Jesus zum Sühnopfer bestimmt. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Könnte auch sagen, um seine Heiligkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft gelassen hat, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit, oder wir können auch sagen Heiligkeit, in der jetzigen Zeit zu erweisen, nämlich durch den Opfertod Christi, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das ist die Lösung, verstehen Sie? Jesus löst das Problem der Heiligkeit Gottes. Indem er für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Und jetzt kann Gott uns vergeben und trotzdem heilig bleiben. So sorgt Jesus für die Wahrung der Heiligkeit Gottes, indem er unsere Schuld ans Kreuz trägt und dort dafür bezahlt. Und seitdem ist das Berührungsverbot aufgehoben. Verstehen Sie, es ist aufgehoben. Wenn jemand Lepra hat, er darf gerne reinkommen in den Gottesdienst. Seitdem haben die Nachfolger Jesu Krankenhäuser gegründet, wo sie Leprakranke anfassen und behandeln und versorgen und pflegen. Weil Jesus der Heiligkeit Gottes Genüge getan hat durch seinen Opfertod am Kreuz. Das ist die tiefe Wahrheit dahinter. Seitdem gilt nicht mehr unrein, unrein, nicht berühren. Sondern seitdem gilt, komm rein. Wir haben eine Pritsche für dich. Wir pflegen deine Wunden. Wir streichen dir durch dein Haar. Wir heißen dich willkommen, du darfst dazugehören. Weil die Symbolik des Alten Testaments längst erfüllt ist und überholt ist und verwirklicht ist durch die Wirklichkeit des Kreuzes und der Auferstehung. Und der Einzige, der das konnte und der Einzige, der das durfte, ist Jesus. Das ist die dramatische Situation, die hier vor unseren Augen steht. Und gerade in dieser Situation, das kommt nun noch dazu, in dieser Situation mit dem Aussätzigen deutet Jesus schon an, wie er Gottes Heiligkeit Genüge tun wird. Sehen Sie genau hin. Das ist gewissermaßen eine bildliche Vorwegnahme dessen, wie Jesus Gottes Heiligkeit Genüge tun wird, was er hier mit dem Aussätzigen macht. Indem er uns Unreine berührt. Indem Jesus uns anfasst. Indem er sich mit unserem Schmutz belädt. Mit unserem Aussatz, mit unserer Sünde, mit unserem Unglauben, mit unserer Gottlosigkeit, mit unseren hunderten Verstößen gegen die Gebote Gottes, aber noch viel mehr mit unseren tausendmal trägen Herzen gegenüber seiner Liebe. Er berührt uns Unreine. Er befleckt sich mit meinem Aussatz. Und dadurch wird er selbst zum Aussätzigen, wie Paulus schreibt. Er wird ein Fluch für uns. Galater 3, Vers 13. Paulus hätte auch schreiben können, er wird zum Aussätzigen. Er nimmt unseren Aussatz an sich. Und dann trägt er die Strafe dafür. Jesus berührt die Unberührbaren. Das wären wir. Jesus wird befleckt mit unserem Aussatz. Und das, was hier geschieht, ist schon vorab ein Bild für die Schuldübernahme, die Jesus für uns leistet. Und diese tiefe Dimension dieses Geschehens, was wir da vor Augen haben, das erkennen wir natürlich erst im Rückblick. Das haben auch die Jünger zu dem Zeitpunkt bestimmt noch nicht so verstanden. Das hat der Aussätzige natürlich erst recht so noch nicht verstehen können. Aber was er verstehen konnte und was alle Augenzeugen auf den ersten Blick sehen konnten, war was? Das tiefe Mitleid Jesu. Das haben sie alle gesehen. Mit dessen Elend. Das macht vor dem schlimmsten Elend nicht Halt. Und wir haben gesehen, liebe Leute, dieses Mitleid Jesu ist ein handgreifliches Mitleid, ein zupackendes Mitleid. Er geht daran an den Mann. Er fasst ihn an. Gott zählt die Tränen. Gott sieht das Mitleid. Wir werden in wenigen Tagen unsere Weihnachtsoratorien CDs von Johann Sebastian Bach wieder rausholen können. Viele von uns, denke ich. Und dann werden wir wieder diesen dritten Teil hören, wo die Hirten auf dem Weg nach Bethlehem sind und es heißt, er hat sein Volk getröstet und dann kommt dieses wunderbare Duett. Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen tröstet uns und macht uns frei. Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen tröstet uns und macht uns frei. Und wenn Sie das in dieser Weihnachtszeit hören, haben Sie sofort diese Szene vor Augen. Und das Mitleid gilt dem Mann schon zu einem Zeitpunkt, wo er offensichtlich unbekehrt ist. Das haben wir bei Jesus schon mal gehabt. In Matthäus 9, Vers 36 sehen wir das. Als er die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie verschmachtet und zerstreut waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hat Mitleid. Er hat dieses Mitleid nicht nur mit seiner Gemeinde. Er hat es mit dieser ganzen verstreuten, hilflosen, verwirrten, verirrten Menge. Und ihr Lieben, das ist eine Verheißung. Es ist so wichtig, dass wir die Elenden erstmal vor Jesus bringen. Bring die Elenden, die du siehst, vor Jesus. Manchmal kannst du es erstmal nur im Gebet tun. Wenn Jesus unser Elend sieht, das hat so viele Gesichter, die Einsamkeit, die Krankheit, da hat jemand seinen Job verloren oder jemand ist äußerlich ganz, ganz prosper und erfolgreich, er prosperiert, er ist ganz erfolgreich und innerlich so leer und hoffnungslos. Oder jener Gefangene, mit dem ich neulich telefonierte, wegen einer Verstrickung, die lange, lange zurück ist, im Maßregelvollzug. Keine Aussicht, wann der irgendwann mal rauskommt wieder. Es ist so elend, es ist so traurig. Aber der hat Jesus. Ich frage dich, wie viel Elende kennst du in deinem Umfeld? An wen denkst du jetzt? Letzte Woche haben wir unterwegs zum Vortrag, den ich an der Uni in Siegen gehalten habe, haben wir einen Zwischenstopp gemacht, einem Ort beim Griechen, den wir schon etwas länger kennen. Und wir kommen da rein und irgendwie sieht die Frau, sieht die Chefin, die sieht irgendwie traurig aus. Und wir haben uns gedrängt gesehen, das macht man ja nicht immer so, aber sie zu fragen, wie geht's Ihnen eigentlich? Wie geht's Ihnen? Und da bricht es aus hier raus, das war ein ganz schlimmer Tag. Sagen, was ist denn los? Und zwei ganz nahestehende Menschen an einem Tag von einer schlimmen Diagnose erwischt und völlig unklar, was draus wird. Und wir konnten ihnen nur erstmal zuhören und mit ihr im Grunde genommen diese Traurigkeit auch ein Stück weit nachvollziehen und ihr natürlich sagen, sie weiß, dass wir Christen sind. Wir beten für sie. Wir beten für ihre Leute. So viel Elend. Und die Elenden müssen mit Jesus zusammengebracht werden. Und wir müssen es den Elenden sagen, es gibt einen, der sieht dein Elend. Und der sieht dein Elend nicht nur, sondern den lässt es auch nicht kalt, dein Elend. Und der steht deinem Elend nicht machtlos gegenüber, sondern der tröstet uns. Ja, und er macht uns frei. Und das ist das Zweite, was wir hier über Jesus lernen. Wenn er unser Elend sieht, dann steht er dem nicht nur mit Mitleid gegenüber, sondern mit Macht. Das ist der zweite Punkt. Macht. Das sehen wir dann nämlich im nächsten Vers. Und was dieser nächste Vers bedeutet, können wir jetzt umso besser ermessen, als wir wissen, was Aussatz bedeutet. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Stellen Sie sich das jetzt vor. Diese Situation. Während er redete, und da steht wieder unser berühmtes Wort Eutys, wich der Aussatz sogleich von ihm, innerhalb von Sekunden, und er wurde rein. Das ist die Macht. Kennzeichen der schweren Lepra, hatten wir ja gesehen, ist eindeutig sichtbar. Die Schwellung an der Haut, die verstümmelten Hände, das entstellte Gesicht, die taub gewordenen Empfindungen, zum Beispiel im Bereich der Füße, alles schnell erkennbar. Und unter Rabbinen herrschte damals die Meinung, einen Aussätzigen zu heilen, ist etwa so schwer wie einen Toten aufzuwecken. Also unmöglich. Das war die Meinung der Rabbinen. Und genauso sichtbar wie vorher die Lepra war, ist jetzt die Heilung. Was in diesen Sekunden geschieht, liebe Leute, das ist wie ein Schöpfungsakt. Von einer Sekunde auf die andere. Während er redete, wich der Aussatz Eutys sofort, sogleich von ihm. Und plötzlich ist alles wieder vollkommen in Ordnung. Der Ausschlag ist weg, die Knochen sind wieder heil, die Haut ist glatt wie in der Kosmetikwerbung und das Gesicht wieder unvernarbt. So als ob der 2 Monate auf einer Schönheitsfarm zugebracht hätte. So sieht er plötzlich aus. So war das, verstehen Sie? So war das. Und damit ist auch ja die Isolation vorbei. In diesem Zustand muss ihn jeder Priester auf der Welt für rein erklären. Er darf wieder zurück in die Gemeinschaft. Denn er ist wieder voll fit. Und das sieht man auch daran, dass Jesus ihn jetzt umgehend auf einen Fußmarsch nach Jerusalem schicken kann. Ich habe das mal bei Google Maps nachgeguckt. Das sind ca. 160 Kilometer. Und er sagt, geh zum Priester und zeige dich. Das ist Vers 43. Also wenn wir mal Tiberias vielleicht als Ausgangspunkt nehmen, dort am See, Genezareth bis zum Tempelberg wären ca. 160 Kilometer. Und das ist das Zweite, was wir hier bei Jesus erfahren. Er steht über unserem Elend. Und er steht nicht nur mit Mitleid über unserem Elend, sondern mit Macht. Mit Macht. Und das ist eine königliche Souveränität, die der König hier walten lässt. Und diese königliche Souveränität erinnert uns an Psalm 33, Vers 9, wo von Gott dem König gesagt wird, wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Und genau das passiert. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Wie anders war das, wenn wir an die Heilung des aussätzigen Naaman durch Elisa denken? Der kann die Heilung nicht gebieten, der kann sie nur ankündigen, der schickt ihn zum Jordan, da muss er 7-mal sich untertauchen. Ganz anders bei Jesus hier. Unvorstellbar. Und die Umstehenden, die können zuschauen, wie das passiert, aber sie können eigentlich gar nicht so schnell gucken, wie das passiert, denn plötzlich ist er gesund. Haben wir da was verpasst? Das hatten wir noch nie erlebt. Und so zeigt dieses Wunder wieder einmal die Macht Jesu, seine Überlegenheit, seine Herrlichkeit. Es autorisiert Jesus und es illustriert dieses Wunder, was Sündenvergebung bedeutet. Dass Jesus alle Macht hat, deinen und meinen Schmutz und alles, was da dranhängt, an unserem Leben zu vergeben. Weil er am Kreuz die Strafe dafür trug. Und die Bibel gibt uns nun nicht das Versprechen, dass Jesus unser äußeres Elend auf diese Weise sofort wegnimmt. Jesu erstes Anliegen ist ja nicht, unser Leben zu erleichtern. Damit wäre uns ja die entscheidende Hilfe noch nicht gegeben. Jesu erstes Anliegen ist niemals, unser Leben zu erleichtern. Das ist oft eine Begleiterscheinung. Aber das ist nicht das, was wir am meisten brauchen. Wir brauchen viel mehr. Aber das dürfen wir wissen. Er steht deinem Elend mit derselben Macht gegenüber wie dem Elend dieses Aussätzigen. Er behält die Kontrolle über dein und mein Elend in jeder Sekunde. Und dann kommt diese Situation auf eine völlig neue Schiene. Es bekommt eine unerwartete Wendung zum Schluss. Und das müssen wir uns jetzt noch im letzten Teil ansehen. Ab Vers 43. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort. Und er sprach zu ihm: Hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihn zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Zunächst fordert Jesus den auf, die alttestamentlichen Bestimmungen einzuhalten, also zum Priester zu gehen. Das stand in 3. Mose 14. Da musste man ein Reinigungsopfer bringen, entweder 2 Lämmer, 1 Schaf, Feinmehl und Öl. Oder wenn man ärmer war, 1 Lamm, 2 Tauben, Feinmehl und Öl. Dann bekam man quasi das Gesundheitszertifikat. Und Jesus sagt, dadurch kannst du ein Zeugnis für mich ablegen vor denen. Sag das ihnen zum Zeugnis. Sag, wer dich geheilt hat. Das war der Ausweis, Jesus hat die Macht, er muss der Messias sein. Niemand sonst konnte das tun. Damit hätte er Jesus einen Dienst erweisen können. Und warum will Jesus, dass zu diesem Zeitpunkt dieses besonders spektakuläre Wunder nicht bekannt wird? Nun, das sehen Sie ja an den Folgen. Jesus will offensichtlich verhindern, dass eine oberflächliche Begeisterung über seine spektakuläre Macht noch weiter angeheizt wird. Genau das will er verhindern. Deswegen soll er erstmal den Mund halten. Und das bezeugen dort, wo es hingehört, vor den Priestern. Weil eine Massenbegeisterung jetzt die Gefahr noch weiter erhöht, dass die Wunder falsch verstanden werden. Und so war es ja auch. Als kurzfristige Lebenserleichterung und vordergründige Jesuswerbung. Wie das bei der Speisung der 5000 war. Die haben gar nicht kapiert, dass Jesus ihnen damit sagen wollte, ich stille euren Lebenshunger. Sondern die haben gedacht, wunderbar, der löst die sozialen Probleme. Wir machen ihn zum König. Genau das Problem steht hier auch vor Jesus. Und dann würden die Leute das Entscheidende verpassen, was die Wunder gerade zeigen wollen, dass Jesus der Retter ist. Keine kurzfristige politische Lösung. Und das ist schließlich das Dritte, was wir hier an Jesus sehen, wie er unserem Elend gegenübersteht. Mitleid, Macht und drittens, er bleibt bei seiner Mission. Mission ist das dritte Wort. Mitleid, Macht, Mission. Er bleibt bei seiner Mission. Und worin diese Mission besteht, haben wir in den Versen 38 und 39 gelesen. Ich bin gekommen, um zu verkündigen, damit ich auch dort verkündige. Und er verkündigt in ihren Synagogen. Die Menschen müssen wissen, was die Wunder bedeuten. Die Menschen müssen wissen, wer Jesus ist, dass sie ihn brauchen als ihren Retter. Das größte Elend deines Lebens kann nur durch das Evangelium von Jesus geheilt werden. Nicht durch den besten Arzt, nicht durch die tollste Therapie, nicht durch den größten Lottogewinn, sondern nur durch Jesus. Auch für den Geheilten ist es ja offensichtlich viel zu früh, mit dieser spektakulären Geschichte durch die Öffentlichkeit zu tingeln. Das sieht man ja hier. Der hatte das Entscheidende nicht begriffen. Der hatte das Entscheidende definitiv nicht begriffen. So wie die neuen Leidensgenossen aus Lukas 17, die dann, kaum waren sie gesund, husch weg waren und nie wieder gesehen wurden. Nicht begriffen das Entscheidende. Nicht begriffen, dass sie Jesus brauchten. Dem genügte sein neues kurzfristiges Glück. Obwohl das ja auch wieder vergänglich ist. Und ich musste an ein Erlebnis denken, das Pfarrer Wilhelm Busch hatte in jungen Jahren, als er noch ein ganz junger Pastor war. Da berichtet er einmal, wie er nachts an ein Krankenbett gerufen wird, beziehungsweise an ein Sterbebett, zu einem jungen Mann, dessen Frau ihn ruft und sagt, geben Sie meinem Mann schnell das Abendmahl, er stirbt. Und Wilhelm Busch sagt, was hilft ihm jetzt das Abendmahl, er braucht Jesus. Das ist sicher etwas vorsichtiger gesagt, aber die Frau hat so lange gedrängelt und darauf bestanden, Wilhelm Busch war ein junger Pfarrer, dass er es dann schließlich gemacht hat. Er hat immer gedacht, wie kann ich die Frau ruhig kriegen? Und dann betet er für diesen Mann. Und im Hintergrund, sagt er, war der Krankenpfleger, der war Christ. Und er hörte mit, wie Wilhelm Busch betet und vom Blut Jesu Christi spricht. An dass wir glauben dürfen zur Errettung von unserer Schuld. Und Wilhelm Busch sagt, als die Feier zu Ende war, sank der Mann in sein Kissen zurück. Ich verließ mit dem Krankenpfleger das Zimmer. Nun sollten die beiden Eheleute allein sein, um Abschied zu nehmen. Der Krankenpfleger verwickelte mich noch in ein Gespräch und ich ließ es gern geschehen. Es verging etwa eine halbe Stunde. Alles war still. Danach sagte ich, wir wollen nach dem Kranken sehen. Und da bot sich mir ein verblüffendes Bild. Aufrecht saß der Mann im Bett. Lachend rief er mir zu, ich bin über den Berg, es geht besser. Und seine Frau strahlte und umarmte ihn. Es war erstaunlich. Ich nahm die Hand des Kranken und sagte, wie freue ich mich, dass ich das miterleben darf. Und ich muss Ihnen noch ein Wort sagen. Lieber Mann, als Sie eben an den Pforten der Ewigkeit standen, ist der Herr Jesus zu Ihnen gekommen mit seiner Gnade. Glauben Sie jetzt an ihn, folgen Sie ihm. Da ging auf einmal ein abscheuliches Grinsen über das Gesicht des Mannes. Es war wie ein Flammenschein der Hölle. Und spöttisch lächelnd sagte er, ach, das alles brauche ich doch nicht mehr. Ich lebe ja wieder. Erschüttert hörte ich diese unglaubliche Rede. Und während ich noch so stand, griff der Patient plötzlich nach seinem Herzen und sank langsam zurück. Er war tot. Da bin ich in die Nacht geflohen. Dem genügt sein kurzfristiges Glück. Bei dem Aussätzigen ist es damals nicht gleich so dramatisch weitergegangen, aber das war die gleiche Haltung bei dem. Ich brauche Jesus ja jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt die Krankheit los. Es ist ja alles in Ordnung. Und es war nichts in Ordnung. Wie anders zum Beispiel geht die Lebensgeschichte von Bartimäus weiter. Zu Bartimäus werden wir in einigen Wochen kommen. Der befindet sich nämlich erst in Markus 10. Und dann werden wir sehen, dass der ähnlich verzweifelt zu Jesus kommt mit seiner Blindheit. Aber der findet wirklich durch diese Begegnung zu Jesus selbst. Und am Ende heißt es dann über Bartimäus in Markus 10, Vers 52, dass Jesus zu ihm sagt, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Der wurde ein Teil seiner Gemeinde. Der diente Jesus. Deswegen kennen wir auch seinen Namen. Wie anders hätte es auch hier ausgehen können. Ihr Lieben, das ist der Blick, den Jesus uns für das Elend und die Elenden um uns herum geben will. Das Wichtigste, was sie brauchen, ist nicht eine kurzfristige Erleichterung ihres Elends. So sehr wir ihnen das wünschen und ihnen auch helfen können, wo immer es geht. Wir wollen die besten Ärzte für sie suchen, wir wollen sie pflegen, wir wollen ihnen gut zusprechen, wir wollen alles tun, um ihre menschliche Situation so sehr zu erleichtern, wie es immer gehen mag. Aber wir wissen, das ist nicht das, was sie am meisten brauchen. Und das ist auch nicht das, was wir ihnen am meisten wünschen. Viel, viel dringender brauchen die Elenden Jesus, seine Vergebung, seine Rettung für die Ewigkeit. Und das, ihr Lieben, soll immer unsere tiefste Sehnsucht sein für die Elenden, die wir sehen, dass sie zu Jesus kommen und dass sie zu Jesus kommen und dann diese Worte vielleicht benutzen, die der Aussätzige benutzt hat, dass sie zu Jesus sagen, wie es hier in Vers 40 steht, kannst du mich reinigen? Und Jesus wird sagen, ja, ich reinige dich, nämlich von deiner Schuld. Das ist unsere Sehnsucht für die Menschen, dass sie so zu Jesus kommen und sagen, ich brauche deine Vergebung, Jesus. Ich brauche dich. Ich brauche deine Rettung. Ich brauche ewiges Leben. Herr, erbarm dich über mich. Und Jesus wird ihnen sagen, sei rein. Ich verspreche dir das, weil ich am Kreuz auch für deine Schuld starb. Schauen Sie, und deshalb bleibt Jesus, wenn er unser Elend sieht, bei seiner Mission. Bei seiner Mission. Das, was wir am dringendsten brauchen, ist die Vergebung unserer Sünden. Das, was wir am dringendsten brauchen, ist die Versöhnung mit Gott. Was wir am dringendsten brauchen, ist ewiges Leben. Und deshalb haben wir als Leute, die zu Jesus gehören, das will ich am Schluss nochmal sagen, diese riesige Verantwortung, den Elenden um uns herum zu bezeugen, worin ihr eigentliches Elend besteht. Das gehört zu unserer Verantwortung, den Elenden zu bezeugen, worin ihr eigentliches Elend besteht. Das können wir nicht immer gleich in jener Situation. Das konnten wir in dieser Woche auch nicht an dieser Stelle. Dass wir gesagt haben, das ist wirklich ganz traurig mit ihren Angehörigen. Aber wissen Sie, eigentlich brauchen sie ja vor allem erstmal Vergebung ihrer Sünden. Das geht natürlich nicht immer sofort. Aber das ist unser Gebet. Das ist unser Gebet für diese Familie, dass sie durch diese Not zu Jesus findet. Und das werden wir versuchen an anderer Stelle wieder ins Gespräch zu bringen. Dass die Elenden begreifen, mein Elend besteht darin, dass ich fern bin von Gott. Mein Elend besteht darin, dass ich nicht bekehrt bin zu Jesus. Dass ich so lebe, als käme ich mit meinem bisschen Gutsein am Ende bei Gott durch. Und da müssen wir wie Jesus bei seiner Mission bleiben. Wir müssen dieses Ziel im Auge behalten, dass die Elenden erfahren, worin ihr tiefstes Elend besteht. Und das heißt, wir müssen ihn Jesus nahebringen. Jesus nahebringen, so wie er sich uns in diesen Versen hier offenbart. Voller Mitleid mit unserem Elend, voller Macht, die so viel stärker ist als unser Elend und in den Spuren seiner Mission, die darauf zielt, uns Elenden so viel mehr zu geben als eine kurzfristige zwischenzeitliche Erleichterung. Uns Elenden so viel mehr zu geben, ewiges Leben, Frieden mit Gott, ein bereinigtes Gewissen und eine tiefe Geborgenheit, die darin ihren Grund hat, dass Jesus unser guter Hirte ist. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir unser wahres Elend erkannt haben. Christen sind Menschen, die begriffen haben, worin ihr tiefstes Elend besteht. Das ist auch eine Definition für Christen. Sind Menschen, die begriffen haben, worin ihr tiefstes Elend besteht, nämlich in ihrer Schuld vor Gott und in ihrer Angewiesenheit auf Jesus, den Retter. Und die dann erfahren haben, dass Jesus alles gut machen kann. Und von da an ist es dann unsere Leidenschaft, unsere Mission, den anderen Elenden zu sagen, wo allein auch ihr Elend geheilt werden kann. Und dann werden wir sagen, auch wir waren Bettler, genauso wie du, und wir sind es im Grunde genommen noch. Aber wir haben den gefunden, der uns satt macht. Wir waren Elende, so wie du, und im Grunde genommen sind wir es menschlich gesehen noch. Aber wir haben den gefunden, der die Elenden heil macht. Und dann werden wir alles tun, um sie zu Jesus zu bringen. Und deswegen schließe ich mit einem Lied, in dem Manfred Siebald dies genau so ausdrückt, wie ein Bettler einem anderen, ein Elender einem anderen das sagt. Da gibt es keine Zäune und kein Hund, der bellt. Stellen Sie einen Straßenbettler vor. Da zahlst du keinen Eintritt, da geht es nicht um Geld. Da wirst du an der Tür von deinen Lumpen frei. Da kannst du lange baden und fühlst dich frisch und neu. Da dürfen alle einziehen, ganz ohne Unterschied. Ich bin gerade wieder auf dem Weg dorthin, vielleicht kommst du mit. Da musst du nicht mehr wühlen in Resten und in Müll und nicht mehr Dinge kauen, die keiner mehr haben will. Da wirst du Essen finden, das wird vom Feinsten sein. Ein Brot, das wirklich satt macht, und frischen edlen Wein. Man möchte es kaum glauben, bis man es selber sieht. Ich bin schon hungrig, wenn ich daran denke. Vielleicht kommst du mit. Ich kenne den Weg und bin doch kein bisschen stolz darauf. Ich weiß nur eins, der Hausherr nimmt alle Bettler auf. Ich habe das selbst erfahren, von einem grad wie wir. Den schickten andere Bettler genau zu jener Tür. Er war ganz außer Atem, als er es mir verriet und liebevoll an meinem Ärmel zog. Vielleicht kommst du mit. Da trittst du in ein neues, umsorgtes Leben ein. Bist immer noch du selber und wirst doch anders sein. Hast endlich ein Zuhause, das dich am Leben hält. Und läufst dabei noch immer doch mitten durch die Welt. Und jedem müden Bettler sagst du, wie das geschieht. Und gerade so wie ich lädst du ihn ein. Vielleicht kommst du mit. Herr Jesus, danke, dass du der Retter für Bettler bist und der große Arzt für die Elenden, Herr. Und dass du heute genau derselbe bist wie der, der dem Aussätzigen damals gegenüberstand. Erbarme dich über unser Elend, Herr. Und habe Dank, dass du dich schon so sehr darüber erbarmt hast. Und Herr Jesus, du weißt, wer jetzt uns vor Augen steht, an welche Notlagen wir denken, an welche Menschen, ganz, ganz speziell und konkret, Herr. Wir bitten dich, dass du auf sie siehst, Herr, und dass du es geschehen lässt, dass sie dir begegnen. Und wenn du uns dabei gebrauchen willst, einsetzen willst, dann wollen wir gerne dazu bereit sein, Herr. Und wir wollen dir dienen mit unserem ganzen Leben und dir danken, dass du aus elenden Leuten wie uns deine Kinder gemacht hast. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.